So, ein letztes Mal im sozusagen rein wissenschaftlichen Forum in Medias Res. Wie gerade gesagt wurde, geht's direkt in und mit Europa weiter. Wir landen sozusagen bei der historisch verankerten Politikwissenschaft, wenn ich dich so beschreiben darf, jetzt mit deinem Övre. Ich möchte natürlich gerne noch ein paar Worte über dich verlieren, auch wenn du einer jener bist, die auch sehr, sehr bekannt sind hier. Ralf Göllner ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Ungarischen Institut München zu Regensburg oder an der Uni Regensburg auch seit einiger Zeit. Er ist Lehrbeauftragter an der Andrassy Universität Budapest am Lehrstuhl für vergleichende Politikwissenschaft. Auch wissenschaftlicher Mitarbeiter der Universität Regensburg und hat sich 2018 habilitiert an der Andrassy Universität zum Themenbereich Ungarn, Deutschland, Europa. Das ist so überhaupt das Beziehungsdreieck, das du in deinem Werk immer wieder bearbeitest. Minderheiten, Identitäten, Grenzen in der politischen und historischen Dimension zwischen Ungarn, Deutschland und Europa. Bitte schön. Ich gebe dir das Wort, vielleicht noch den Titel, weil der eigentlich schon sehr, sehr sprechend und erzählend ist. Regionale, euroregionale und grenzüberschreitende Kooperationen als moderne Raumordnungskonzepte. Bitte schön.
So, danke schön. Ja, nach den vielen historischen Einführungen, den vielen sehr interessanten architektonischen, literaturwissenschaftlichen, sprachwissenschaftlichen, historischen Themen möchte ich jetzt ein etwas aktuelleres Thema vorstellen, ein etwas aktuelleres Raumthema vorstellen. Raum, Bollwerk, Grenze, Brücke, wie hängen die Dinge jetzt heute miteinander zusammen? Weil das sind jetzt natürlich moderne Konzepte, die jetzt bei mir im Fokus stehen. Und ich muss auch den Veranstaltern meine Faszination aussprechen für die nahezu prophetische Voraussicht, mit der sie dieses Thema der Raumkonzeption auf die Tagesordnung gesetzt haben. Also ohne zu wissen, was noch alles auf uns zukommt. Weil der Krieg in der Ukraine ist ja auch eine Art Raumordnungskonzept. Das ist natürlich kein Raumordnungskonzept, wie wir es gutheißen wollen und wie wir es auch natürlich verstehen. Weil ein Krieg kann ja keine Probleme lösen. Keine Raumordnungsprobleme lösen. Sondern ein Krieg adressiert ja auch nicht jene raumspezifischen Strukturordnungs- und Differenzierungsmerkmale, die so etwas wie Kohäsionskräfte in einem Raum entstehen lassen oder so etwas wie Repulsionskräfte in einem Raum entstehen lassen. Sie verstärken, also Kriege, bewaffnete Auseinandersetzungen, verstärken vielmehr solche Repulsionskräfte ohne Chance auf Verbesserung der Kohäsionskräfte. Und wir brauchen in einem Raum Kohäsionskräfte, weil sonst haben wir zentrifugale Kräfte in einem Raum. Wie schon Kant postuliert hatte, gehören Attraktion und Repulsion zu den formenden Kräften eines Raumes. Ihr Wechselspiel bestimmt die Stärken, Schwächen, Chancen und Bedrohungen, denen ein Raum ausgesetzt ist. Und nicht zuletzt besteht ja eine moderne Analyse von Kooperationskontexten durch die sogenannte SWOT-Analyse, Stärken, Schwächen, Chancen und Möglichkeiten, Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats. Und dieses Wechselspiel ist das, was einen Raum letztendlich charakterisiert. Und wichtige Elemente sind für dieses Wechselspiel der Kräfte in einem Raum oder für unsere Fragestellung etwas genauer, einem grenzüberschreitenden Raum, weil ein grenzüberschreitender Raum ist doch etwas anders konstituiert und aufzufassen als ein binnennationaler Raum. Und zu diesen gehören die historischen Vorbedingungen, ethnostrukturelle und sprachlich-religiöse Zusammensetzung, Kultur und Bildung, Ökonomie und Infrastruktur, einschließlich Tourismus. Diese Strukturmerkmale besitzen zugleich Kohäsions- sowie Repulsionskräfte. Das, was in einem Raum anziehend wirkt, wirkt möglicherweise auf den Nachbarraum abstoßend, also Repulsion und Attraktion. Sie entwickeln und entfalten aber auch kooperative und defektive Raumwirkungen und gestalten einen Raum. Auch Grenzen spielen hierbei eine Rolle, denn entweder durchzieht eine Grenze einen konkludenten Raum, und ein Raum muss konkludent sein, dass wir ihn eben auch als einen solchen auffassen können, oder der Raum selber grenzt sich ab von den benachbarten Räumen, also Räume neben Räumen. Grenzen sind somit ein konstitutives Merkmal eines Raumes und für unsere Fragestellung sogar das initiale Element zur Konstruktion auch neuer Räume. Damit sind Grenzen nicht nur ein raumteilendes Element, sondern sie bestimmen das Verhalten von Individuen. Was ist denn hier da? So. Georg Simmel hat dies 1902 folgendermaßen ausgedrückt. Die Grenze ist nicht eine räumliche Tatsache mit soziologischen Wirkungen, sondern eine soziologische Tatsache, die sich räumlich formt. Ist die Grenze freilich erst zu einem räumlich-sinnlichen Gebilde geworden, so übt dies starke Rückwirkung auf das Bewusstsein von dem Verhältnis der Parteien. Also das direkte Verhältnis zwischen Raum, Bevölkerung, Raum, Menschen, Raum, Gesellschaft kommt hier zum Ausdruck. Weil das sind soziologisch-politische und administrative Ansätze zur Dekonstruktion von Grenzräumen und Konstruktion neuartiger Räume werden dann notwendig. Im Folgenden werde ich die raumspezifischen Grundlagen skizzieren und mit Hilfe einiger regionaler und grenzüberschreitender Kooperationen diese neuartige, fast schon soziologisch-politisch-ökonomische Raumauffassung verdeutlichen. Jetzt muss ich natürlich ein bisschen in die Geschichte zurückgehen. Sie kennen das Ganze, aber das ist jetzt ein bisschen dramaturgisch aufgebaut. Deswegen bitte ich Sie, mit mir diesen Weg jetzt noch mitzugehen. Bis in die Gegenwart. Die Neuordnung im Donaukarpatenraum nach dem Ersten Weltkrieg erfolgte durch neue Grenzziehungen, Vertreibungen und Umsiedlungen, Migrationen, infrastrukturellen und ökonomischen Neuausrichtungen, sprachlichen, kulturellen und politischen Verschiebungen und vieles mehr. Sie kennen das alles. Diese Raumstrukturierungen trennten historisch gewachsene Räume und Regionen sowie deren Binnenstrukturen auf und sie zerstörten die gewachsenen Kohäsionskräfte. Am deutlichsten sichtbar wurde dies am Beispiel der Aufteilung der Habsburger Monarchie, wo die neuen Grenzen die Nachfolgestaaten ethnisch, kulturell, ökonomisch und infrastrukturell gewachsenen Räume durchschnitten. Die auf die regionalen Großstädte und Hauptstädte ausgerichtete Infrastruktur in den Räumen entlang der neuen Staatsgrenzen wurde ebenso unterbrochen wie etablierte Verhandlungswege, Geschäftskontakte, Bildungs- und Kulturverbindungen, Sprach- und Kontakträume. Durch neue lokale Mehrheitsverhältnisse, aus Minderheiten wurden nun Mehrheiten, aus Mehrheiten wurden nun Minderheiten, wurden auch soziale Bindungen beeinträchtigt. Verstärkt wurde dies durch anhaltende Migration und auch Emigration. Das ist auch in vielen Vorträgen bis jetzt zur Sprache gekommen. Verstärkt wurde dies eben durch die Migration und Emigration. Und all dies und all diese Migrationen, die Binnenmigrationen, die internationalen Migrationen und Emigrationen entfalteten eine deutliche Raumwirkung. Denn Räume sind nicht nur geografische Einheiten und Ort eines Kontaktgeflechts, sondern stellen einen identitätsstiftenden Rahmen zur Verfügung. Der französische Ethnologe Marc Auger drückte es folgendermaßen aus. So wie ein Ort durch Identität, Relation und Geschichte gekennzeichnet ist, so definiert ein Raum, der keine Identität besitzt und sich weder als relational noch als historisch bezeichnen lässt, einen Nicht-Ort. Die neuen Staatsgrenzen und innerstaatlichen Verwaltungsgrenzen machten in diesem Sinne die durchtrennten Räume zu Nichträumen und bewirkten die soziostrukturelle, materielle und identifikatorische Substanzlosigkeit. Dies hatte nachhaltig negative Auswirkungen auf die grenznahe regionale Struktur. Und das ist das Thema, worum wir uns jetzt auch kümmern möchten, nämlich wie Grenzräume konstituiert sind. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde diese Entwicklung der Substanzlosigkeit von Grenzräumen nochmal verstärkt, da ideologische, politische und ökonomische Rahmenbedingungen der sozialistischen Staaten als ein weiteres Minitekel eben die Kohäsionskräfte eines Raumes beschädigten. Teilweise bis weit in die 1990er Jahre hinein dominierte eine auf die staatlichen Zentren ausgerichtete Gesellschafts- und Wirtschaftspolitik, die eine Entwicklung lokaler Räume aus ideologischen Gründen vermied. Damit schwächten sie nicht nur Ökonomie und Infrastruktur, sondern sie verhinderten auch ein Wiedererstarken alter oder das Entstehen neuer lokaler Identitäten, die sich am Raum, seiner Geschichte und Gesellschaft ausrichten. Das entsprach nicht dem Ideal des neuen Menschen im Sozialismus, der sich eben am Aufbau der kommunistischen Utopie beteiligen sollte, anstatt sich an seiner kleinräumigen Identität, seinem lokalen Beziehungsnetzwerk auszurichten. Auch die blockpolitische Konstellation im Kontext des Ost-West-Konflikts beeinflusste die Grenzräume negativ. Obwohl in Rat für gegenseitige Wirtschaftshilfe und Warschauer Pakt vereint, waren die Interaktionen zwischen den Staaten von Misstrauen und Vorsicht geprägt. Dies zeigte sich auch in den Grenzräumen. Hier so ein kleines Beispiel. Die meisten von Ihnen werden solche Grenzräume sicherlich auch noch aus eigener Erfahrung und eigener Anschauung kennen. Anstatt diese Nichträume mit einem integrativen, kohäsionsorientierten Ansatz zu entwickeln, waren sie zentralistischen Ansprüchen und Konzepten ausgeliefert. Darüber hinaus wurden sie in einem ökonomisch-infrastrukturellen, manchmal auch in einem bevölkerungsmäßig unterentwickelten Status gehalten. Im Falle eines Kriegers, den man durchaus auch von nominell befreundeten Nachbarn befürchtete, sollte in den Grenzräumen keine wichtige Infrastruktur verloren gehen können. Auch sollte keine Infrastruktur einen gegnerischen Vormarsch erleichtern. Sie können sich ja vorstellen, dass Panzerverbände auf einer solchen Grenzstraße nicht sehr gut vorankommen. Dies machte aus vielen Grenzräumen struktur- und investitionsschwache, ökonomisch rückständige und periphere Nichträume mit stetig abnehmenden Kohäsionskräften und kontinuierlich zunehmenden Repulsionskräften. Mit dem Ende des Kalten Krieges und der Neugestaltung zwischenstaatlicher Beziehungen erfuhren nun Grenzen und Grenzräume eine neue Gewichtung. Nach der Auflösung von Sowjetunion, Jugoslawien und Tschechoslowakei erhöhte sich die Zahl der Grenzen und es entstanden neue Räume bzw. Nichträume. Ich habe jetzt auch die Mühe gemacht und habe jetzt mal sämtliche Staatsgrenzen im Donau-Karpaten-Raum einmal zusammengerechnet und bin eben auf diese stolze Summe von knapp 7500 Kilometer Grenze im Donau-Karpaten-Raum gekommen. Üblicherweise zählt zu einem Grenzraum ein 25 Kilometer breiter Streifen beiderseits der Grenze, so dass wir, wenn wir das Ganze dann hochrechnen, von einer Gesamtfläche von etwa 375.000 Quadratkilometern sprechen, die als Grenzraum im Donau-Karpaten-Raum zu definieren sind. Diese Fläche von 375.000 Quadratkilometern entspricht der Fläche Italiens, Belgiens und der Niederlande zusammengenommen. Nur so als Größenordnung, um sich das vorstellen zu können, wie groß jetzt eigentlich diese Grenzfläche, die grenznahe Fläche für eine grenzüberschreitende Kooperation im Donau-Karpaten-Raum ist. Mit der zunehmenden europäischen Integration, der Globalisierung von Wirtschaft und kulturellem Leben wurde die Bedeutung von Staatsgrenzen jedoch abgeschwächt. Ein nachbarschaftsorientierter Kooperationsansatz rückte auch im Donau-Karpaten-Raum in den Fokus regionaler Akteure. Vorbilder hierfür waren die regionalen Kooperationen im westlichen Europa, die es seit den 1950er Jahren gibt. Vielerorts wurden die strukturschwachen Nichträume zunehmend als Last im Modernisierungs- und Integrationsprozess empfunden. Und insbesondere die lokalen Akteure besannen sich der historischen und strukturellen Vorbedingungen, welche die früheren Räume eben konstituiert hatten. Wir sprechen da immerhin von historisch gewachsenen Räumen, die durch Staatsgrenzen durchschnitten wurden. Diese dienten nun als Anknüpfungspunkte zur Wiederherstellung funktionsfähiger Räume, was in vielen Fällen nur in einer grenzüberschreitenden Perspektive realisierbar war. Man hatte mit dem Grenzraum des Nachbarstaates manchmal mehr Gemeinsamkeiten als mit dem nationalstaatlichen Zentrum. Folglich entstanden ab Ende der 1990er Jahre eine Vielzahl grenzüberschreitender Kooperationen im Donau-Karpaten-Raum. Diese waren in Größe, staatlich-räumliche Ausdehnung, Bevölkerung, Wirtschaft, Infrastruktur sowie rechtliche Konstituierung sehr heterogen. Auch bezüglich der räumlichen Disparitäten zwischen städtischen und ländlichen Räumen, die entlang der Grenzen wirkten, waren sie anders verfasst. Eins einte sie jedoch. Sie wollten die trennende Wirkung von Grenzen aufheben und Räume wiederherstellen oder schaffen, welche die Innenkohäsionskräfte reaktivieren und einen Bezug zu den Menschen, Strukturen, Identitäten sowie der Geschichte haben. Sie wollen also die konstitutive Funktion eines Raumes wiederherstellen, ohne staatsrechtliche Zugehörigkeit in Frage zu stellen. Und das ist ein grundlegendes Merkmal, dass nicht die staatliche Zugehörigkeit eines Raumes, einer Grenze oder eines Grenzraumes in Frage gestellt wird, sondern die Kooperation, die Netzwerkbildung, die grenzüberschreitende Netzwerkbildung im Fokus steht. Und dies möchte ich anhand jetzt einiger konkreter Beispiele verdeutlichen. Das erste Beispiel in einem Raum, über den wir heute und gestern des Öfteren gesprochen haben, ist die grenzüberschreitende Kooperation die Euroregion Donau-Kreisch-Maros-Theiß im Dreiländereck Rumänien, Serbien und Ungarn, 1997 gegründet. Sie geht auf erste, allerdings zunächst erfolglose Gründungsversuche aus dem Jahr 1992 zurück, also bereits kurze Zeit, nachdem die östlichen Bündnissysteme aufgelöst worden waren. Sowohl der rumänische Zentralismus als auch die Einbeziehung der Vojvodina erwiesen sich jedoch bis 1997 als Hindernisse für eine solche Kooperation. Dennoch war eine der wichtigsten Grundlagen dieser Euroregion das historische Erbe aus der Zeit der österreichisch-ungarischen Monarchie inklusive der zum Teil ethnisch heterogenen Siedlungsstruktur sowie das Bewusstsein der Ähnlichkeiten der naturräumlichen Ausstattung. Durch Anknüpfen an das historische Banat sowie angrenzende Landstriche sollte eine ideell identifikatorische Basis geschaffen werden. Die Kohäsion im Raum behinderte die mangelhafte Verkehrsinfrastruktur innerhalb des Raumes, seine ungünstige Anbindung nach außen an benachbarte Räume sowie fehlende Grenzübergänge, die die Kontaktpflege und regionale Entwicklung erschwerten. Wenn Sie sich vielleicht zurückerinnern in die Anfangszeit, in den 90er Jahren, war es unheimlich schwer, einen Grenzübergang von Ungarn nach Rumänien zu finden. Und insbesondere hier in diesem Raum gab es einen Grenzübergang, der für die lokale Bevölkerung teilweise sehr, sehr weite Wege erforderte. Folglich definierten jetzt die lokalen Akteure folgende Kooperationsbereiche als vorrangige Kontaktnetze: Wirtschaftsbeziehungen, Infrastruktur und Kommunikation, Umweltschutz, Tourismus, Wissenschaft, Kultur, Unterricht, Gesundheit, Sport und Bürgerbeziehungen. Nach der Gründung bemühten sich die lokalen Akteure intensiv um den Ausbau der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit, jedoch erschweren bis heute die unterschiedlichen Raumzugehörigkeiten der beteiligten Länder die Kooperation. Räume sind selten nur alleine stehende Räume, sondern sind auch oft ineinander geschichtete und verschachtelte Räume. Denn einerseits sind Ungarn und Rumänien EU-Mitglieder und Serbien ein Beitrittskandidat. Andererseits verläuft eben auch die Schengen-Grenze zwischen diesen beiden EU-Staaten. Und diese Konstellation behindert die Zusammenarbeit eben in mehrfacher Hinsicht. Erfolgreicher in diesem Raum ist das 2011 als Europäischer Verbund für territoriale Zusammenarbeit, ein EVTZ, das ist ein Rechtsbegriff auf europäischer Ebene. Und zwar dieser EVTZ Banat Triplex Confinium, der schon im Titel die historischen Assoziationen an einen Raum als neue Schnittstelle zwischen drei Herrschaftsbereichen weckt. Ein solcher EVTZ verfügt, ich zitiere, in jedem Mitgliedstaat über die weitestgehende Rechts- und Geschäftsfähigkeit, die im innerstaatlichen Recht dieses Mitgliedstaats juristischen Personen zuerkannt wird. Dieser Verbund soll die grenzübergreifenden, transnationalen und interregionalen Ausrichtungen der Zusammenarbeit fördern und hat den Zweck, den wirtschaftlichen, sozialen und territorialen Zusammenhalt in der Union zu stärken. Zitat Ende. Dieses EVTZ-Rechtsinstrument ist explizit ein territoriales und grenzüberschreitendes Raumkonzept aus EU-Perspektive, das unabhängig von Staatsgrenzen neue und konkludente Räume schaffen soll. Es adressiert damit nicht Räume und greift in diesem Fall sogar über den EU-Raum strategisch hinaus. Dieser Grenzraum im Dreiländereck wurde 2004 bis 2006 durch das EU-Interreg 3a-Programm finanziell unterstützt, um unter anderem die räumliche, materielle und infrastrukturelle Integrität des Grenzraumes zu stärken und die Kooperation und Kohäsion zu fördern. 2007 änderte sich nach dem EU-Beitritt Ungarns und Rumäniens die Ausgestaltung der raumbezogenen Förderpolitik und der Fokus der nachbarschaftlichen Zusammenarbeit verschob sich weg vom Dreiländereck und hin zum gesamten rumänisch-ungarischen Grenzraum. Die sogenannten Interreg-Programme schufen hier eine neue Raumeinheit, die bereits 2007 bis 2013, 2014 bis 2020 erheblich gefördert wurden. Der aktuelle Förderzeitraum firmiert unter der Bezeichnung Interreg 6a Rumänien-Ungarn-Programm und läuft bis 2027. Mit gut 189 Millionen Euro aus dem Europäischen Regionalentwicklungsfonds sind die jeweils vier Verwaltungseinheiten beiderseits der Grenze finanziell recht gut ausgestattet. Aus Perspektive unseres Tagungsthemas wird deutlich, dass dieser Raum bis 1918 ein zusammenhängender, vernetzter binnenungarischer Kontaktraum gewesen ist, danach aus beiden Blickrichtungen zu einem Nichtraum geworden ist. Nun wird er zu einem neuen Raum, in dem die trennende Wirkung der Grenze, also das Bollwerk, abgebaut wird und in Anknüpfung an historische Raumeinheiten beseitigt wird. Die Kreise kooperieren in zahlreichen Bereichen gemeinsamen Interesses so, als würden sie eben eine räumliche Einheit in einem Staat bilden. Und das ist eben das Besondere daran. Damit soll an jene Kohäsionskräfte angeknüpft werden, die einen Raum konstituieren und ein mehrdimensionales Netzwerk ungeachtet der Staatsgrenzen etablieren. Deutlich wird dies an der ersten von sechs Prioritätsachsen, die das Kooperationsumfeld des Interreg-Programms festlegen. Ich hoffe, man kann das einigermaßen lesen. Wenn nicht, diese Dokumente können Sie alle von der Interreg-Seite herunterladen und sich alle detailliert anschauen. Es hat den gemeinsamen Schutz und die effiziente Nutzung gemeinsamer Werte und damit des historischen und kulturellen Erbes zum Ziel und bezieht sich auf identitätsrelevante Faktoren eines Raumes. Die beiden finanziell größten Projekte dieser ersten Achse, um auch jetzt zwei konkrete Beispiele anzuführen, sind Easing Access to Systemic Discovery of Our Origins and Resources mit 10,6 Millionen Euro EU-Mitteln und 1,88 Millionen Euro Eigenmitteln gefördert. Das zweite heißt Romanian-Hungarian Cross-Border Education Center of Cultural and Historical Heritage und verfügt über rund 8,4 Millionen Euro. Damit gehören sie zu den 6 finanziell am besten ausgestatteten Projekten. Auch die anderen Prioritätsachsen verdeutlichen die raumkonstituierende Funktion des Programms in den Bereichen, die ansonsten in der ausschließlichen nationalen Domäne verortet sind. Hierzu gehören grenzüberschreitende Mobilität in infrastruktureller und arbeitsrechtlicher Perspektive, Gesundheitsversorgung, Risikoprävention und Katastrophenhilfe sowie grenzüberschreitende Zusammenarbeit zwischen Institutionen und Bürgern. Ein Beispiel dafür ist die Gesundheitszusammenarbeit im Projekt Baby Rohu, Babies Across Borders, zwischen den Pädiatrien der Universitätsklinik Szeged und der Kreisklinik Pius Brunseo in Temeswar. Aufgrund unterschiedlicher Behandlungsqualitäten und Kapazitäten sowie technischer Ausstattung kommt es hier zu einer sogenannten Gesundheitsmigration und auch die Notfallkoordination ist in diesem Raum mangelhaft und soll eben mit Hilfe eines solchen Rechtsinstruments auf EU-Ebene abgemildert werden. Das Projekt, das mit 11,7 Millionen Euro den zweithöchsten EU-Zuschuss im Interreg-Programm erhält, soll die Ausstattungen beiderseits der Grenze verbessern und die medizinische Kooperation und gemeinsame Weiterbildung intensivieren. Damit wird aber noch kein gemeinsamer Gesundheitsraum geschaffen, wie er beispielsweise im spanisch-französischen Grenzgebiet als prototypische Kooperation bereits existiert. Hier versorgt nämlich das Hospital de Cerdanya als EVTZ südliche Teile der französischen Region Okzitanien grenzüberschreitend mit aus Spanien. Mein letztes Beispiel ist eines der frühesten und dennoch am meisten umstrittenen Großprojekte, nämlich die 1993 gegründete Euroregion Karpaten. Sie wurde ursprünglich zwischen Ungarn, Polen, der Slowakei und der Ukraine auf Initiative lokaler Politiker vereinbart. Damit war sie hier die erste und prototypische grenzüberschreitende Zusammenarbeit. Die ursprünglich von polnischen Politikern stammende Idee einer Euro-Region sollte auch rumänische Kreise umfassen, da hier Lokalpolitiker schon früh Beitrittswünsche geäußert hatten. Im Dezember 1993 annullierte die rumänische Regierung, die sich übergangen fühlte, die Beitrittsgesuche und enthob die rumänischen Vertreter ihrer Ämter. So konnte erst 1997 die ersten rumänischen Kreise dieser Kooperation beitreten. Die Euroregion Karpaten umfasst allerdings ein riesiges Gebiet von etwa 154.000 Quadratkilometern mit 15,8 Millionen Einwohnern in einem montanen Bezugsraum, der die Kontakthaltung und die Zusammenarbeit zwischen diesen einzelnen Regionsteilen durchaus erschwert. Auch die historische und kulturelle Basis ist heterogen und von einer langen Geschichte territorialer Dispute und Verschiebungen charakterisiert. Die rumänische Politikwissenschaftlerin Mungiu Pipidi beschrieb die Konstellation folgendermaßen. Die Menschen teilen den Glauben, dass nationale Grenzen schneller reisen als Menschen. Die einzige Sicherheit, die sie hatten, war, dass sie immer in Europa sein werden. Aber jetzt haben sie auch die verloren. Die Grenzen der erweiterten EU lassen die Bukowina und Transkarpatien außen vor. Diesen Mangel versucht die Euroregion zu heilen, indem sie von Anbeginn ethnische Konflikte verhindern und eine neue Ausgangslage für die Kontakthaltung der lokalen Bevölkerung schaffen sollte. Dieses Beispiel zeigt deutlich die Grenzen einer Rekonstruktion und Rekonstituierung historischer Räume, denn insbesondere die Überwindung der geografischen und politischen Hindernisse und der regionalen Disparitäten erweisen sich als problematisch. In dieser Euroregion stehen ökonomisch und touristisch wichtige Gebiete wie Kaschau, Eger oder Großwardein neben Gebieten mit einer ungünstigen sozioökonomischen Entwicklung wie die Marmaros, Transkarpatien oder auch Miskolc. Deshalb ist die Euroregion in einem jeweils nationalstaatlichen Vergleich ein Zusammenschluss auch eher rückständiger Gebiete, in dem das Brutto-pro-Kopf-Einkommen selten mehr als 50% des EU-Durchschnitts beträgt. Dennoch, und das ist das Erstaunliche, wenn man die Literatur liest, gilt die Euroregion Karpaten, die trotz Hindernisse viele Projekte durchführt und auch andere Projekte durchaus inspiriert hat, als eine der effizientesten und erfolgreichsten grenzüberschreitenden Kooperationen im Donaukarpatenraum. Ihr kommt im gegenwärtigen Krieg eine bisher nicht gekannte Brückenfunktion zu, weil die lokalen Netzwerke bei der Bewältigung der Flüchtlingsbewegungen durchaus sehr hilfreich sind. Diese skizzierten Formen grenzüberschreitender Zusammenarbeit haben in den letzten 30 Jahren ein neuartiges Raumkonzept im Donau-Karpaten-Raum etabliert. Es soll, ohne die territoriale Integrität der Staaten zu gefährden, Raumbeziehungen und Kontaktnetze wiederherstellen oder auch neu begründen. Hier muss die trennende Funktion von Grenzen zugunsten eines neu definierten Raumes beseitigt und zentralistische Bestrebungen gemildert werden. Bei genauerer Betrachtung ist das vielleicht gar nicht so neuartig. Vielleicht ist es die Wiedereinführung von europäischen Kontakträumen und Zonen, in denen die Staatsgrenzen kaum eine Funktion haben und in der kein nationaler Bezugsraum, ja noch nicht einmal ein transnationaler Raum existiert. Dennoch gibt es auch Gegenbewegungen, die die Zukunft grenzüberschreitender Kooperation beeinträchtigen könnten. Hierzu gehören die partielle Deglobalisierung, die wir seit einiger Zeit beobachten können, die zunehmende Zentralisierung auf europäischer Ebene und die Wiederbelebung der Grenzen im Zuge der jüngeren Migrationsbewegungen, der Covid-Pandemie und aktuell auch der europäischen Energieverteilung. Also insofern wird auch der kommende Winter interessant werden, inwieweit Grenzen, Staatsgrenzen in einem sich zunehmend integrierenden Europa vielleicht doch wieder von Bedeutung sein werden und inwieweit solche grenzüberschreitenden Kooperationen dem entgegenwirken können. Die Frage ist offen, ob diese etablierten, funktionsfähigen Kooperationsstrukturen diesen mehrdimensionalen Herausforderungen standhalten oder sie sogar abschwächen können. Davon hängt es ab, ob der Bezug auf einen kleinen regionalen Raum als Referenz-, Kontakt- und Identifikationsraum ausreicht, um auch unter den gegenwärtigen Herausforderungen strukturbildend sein zu können. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und hoffe, dass diese Überlegungen zu dieser grenzüberschreitenden Raumbildung, Raumgestaltung, neuartigen Raumkonzeption auf europäischer Ebene Interesse gefunden hat und vielleicht auch Anlass gibt, sich darüber etwas mehr Gedanken zu machen, wie man solche Kontaktnetze noch verbessern könnte. Dankeschön.